sexy und bodenständig. Till Räther und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Na?
Ja, na, wie war dein Sommer?
Mein Sommer war schön bislang. Läuft ja noch. Ich freue mich, dass wir endlich wieder Podcast machen.
Ja, ich auch. Absolut, absolut. Es war eine lange, harte Zeit für mich, wo meine Familie sich immer anhören musste, wie das alles mit dem Schreiben so ist und wie ich das sehe und so weiter. Ich bin dabei auf eine Idee gekommen, also nicht eine Idee, sondern ich habe mich versprochen, und zwar, weil ich zu Hause gerne immer so Wörter verballhorne, aber ich wollte das eigentlich gar nicht. Und zwar habe ich mich irgendwie mit Diana unterhalten und habe ihr erzählt, obwohl sie es überhaupt nicht interessiert, dass in meiner E-Mail-Signatur jetzt nicht mehr Journalist steht und Autor. Also eigentlich so Sachen.
Das ist ein großer Schritt.
Finde ich schon, weil ich gedacht habe, du bist kein Journalist, das geht einfach nicht. So Leute wie, weiß ich nicht, Jan Fleischhauer ist Journalist, Ulf Poschardt ist Journalist, das sind Journalisten.
Friedrich Schwilden, das sind Journalisten.
Das sind Journalisten, ganz genau, völlig richtig. Du bist Autor und Autor. Auto, hat Robert immer gesagt über Autos. Und dann wollte ich zu ihr sagen, dass ich sogar überlege, dass ich irgendwann vielleicht Schriftsteller dahin schreibe. Aber weil mir das schon beim Aussprechen irgendwie zu offiziell klang, habe ich gesagt, ich überlege, Schriftisteller hinzuschreiben. Und das sind eigentlich so Sachen, die ich ja normalerweise nur hier erzähle. Yeah. Und darum bin ich froh.
Schriftsteller, es wird aber, eigentlich wird es erst schön, wenn du auf die Frage, was machen sie beruflich oder was machst du so, wenn du dann Schriftsteller sagen würdest.
Ist das sozusagen eine Challenge? Also ich werde ja selten irgendwie öffentlich dazu befragt, was ich beruflich mache. Insofern,
weil das jeder weiß,
ist es schwer, das. Aber es wäre natürlich eine Challenge vor Zeugen, also keine Ahnung, bei meiner nächsten Lesung oder so, dann öffentlich zumindest einmal zu sagen,
Ich als Schriftsteller, finde ich gut.
Okay, it's on.
Ja, und wer danach nicht gecancelt wird, der hat es geschafft in dieser Republik.
Aber es ist ja echt schwer, nicht gecancelt zu werden im Moment.
Ja, das
Alter,
stimmt.
Ey.
Es wird alles weggecancelt. Wie war denn dein Sommer? Also, ich meine,
was soll's. Scheiß drauf. Sag mal, hast du was geschrieben im Sommer?
Nee, ich habe überhaupt nichts geschrieben im Sommer.
Stark.
Nicht einen Satz.
Knallhart.
Aber ich sag dir warum, weil ich habe einen neuen Buchvertrag unterschrieben und habe mich dann wohlig zurückgelehnt und gedacht, so, jetzt mache ich erstmal gar nichts.
Oh Mann, das heißt, du bist wirklich, ich habe es hier schon gesagt, du bist in der schönsten Phase, die es gibt als Autorin. Du bist gerade in der Phase, wo man den Vertrag unterschrieben und noch nicht so richtig mit dem Buch kämpfen muss.
Das stimmt.
Hat. Oh, toll.
Und das war gut, und jetzt bin ich erfrischt und voller Tatendrang in meinem Schriftitellertum.
Sag mal, wann musst du den Eumel abgeben?
Den neuen Eumel?
Ja, ja.
Ich muss mal gucken, was im Vertrag steht, aber ich glaube im Januar 22.
Das heißt, wir werden uns das nächste Jahr, nachdem wir bisher nur über fiktive Bücher, die kein Mensch jemals in der Hand gehalten hat, werden wir das nächstes Jahr fortsetzen und über die nächsten fiktiven Bücher, die kein Mensch jemals in der Hand gehalten hat, unterhalten. Das finde ich sehr schöne Aussichten.
Ja, finde ich auch. Aber vielleicht irgendwann im Laufe des nächsten Jahres werden unsere anderen Bücher ja tatsächlich erscheinen.
Na, deins ja sogar schon, darf ich das sagen? Ein bisschen früher als meins. Und zwar im Jänner.
Ja, am 22. Jänner.
Toll.
Meins.
Oh Mann, ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Das
total.
Heißt, du wirst an deinem Geburtstag, du kriegst ja schon bald Exemplare, oder?
Ja, aber es wird nämlich jetzt gerade gedruckt. Und ich krieg bald schon ein paar Exemplare, das stimmt. Voll aufregend.
Oh, ist das toll.
Aber die Erscheinung fällt tatsächlich so in meine Geburtstagswoche. Du weißt ja, dass ich meinen Geburtstag sehr ausgiebig vor so und nach
Festival,
empfinde. Es ist ein Festival, und da fällt es rein, und ich find's geil. Also wir werden wahrscheinlich alle zu Hause im Lockdown sitzen und ich werde einfach Konfetti über mich selber schmeißen müssen, weil sonst keiner da ist. Aber ja, super. Daran halte ich mich jetzt fest, an dieser Vorstellung.
Also mein Buch soll fertig, soll ausgeliefert werden am 7. März und insofern hoffe ich vielleicht, dass ich an meinem Geburtstag auch schon das ein oder andere Exemplar als Untersetzer für mein Geburtstagsfondue benutzen kann.
Das hoffe ich auch sehr.
Guck mal, jetzt, wenn wir über so schöne Aussichten reden, lass uns über das Thema von heute sprechen. Das Thema von heute ist Niederlagen.
Ja, wir sprechen über Niederlagen. Das ist ein heiteres und schönes Thema. Ich freue mich drauf.
Ja, absolut. Es ist eins der wichtigsten Themen, finde ich, beim Schreiben und auch auf dem Weg zum Schreiben vor allem, aber auch wenn man geschrieben hat und wenn man schreiben wird. Also es ist irgendwie wirklich der, ich finde, es ist so ein bisschen der Wahnsinn eigentlich.
Ja, und ich muss, das klingt jetzt so ein bisschen kalenderspruchhaft, aber ich muss, wenn ich drüber nachdenke, echt sagen, dass ich aus meinen Niederlagen wirklich absolut wertvolle Erkenntnisse gewonnen habe und sehr viel gelernt habe dabei. Ja, doch, okay. Total.
Kannst du mir davon mal bitte, weil das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich mich, also das ist so eine Sache, die für mich bei Niederlagen und wenn wir jetzt da so ein bisschen einsteigen, kann ich das auch noch ein bisschen genauer erklären. Das ist so eine Sache, die ich mich wirklich so ein bisschen frage, ob das nicht eigentlich ein widerlegbares Klischee ist, dass einem irgendwie die Niederlagen helfen. Oder ob es, ob sie einen nicht doch eher irgendwie, also ich habe auch Niederlagen, die mich wirklich an den Rand des Gebrochenseins oder so gebracht haben.
Ja, klar, aber hast du nicht daraus denn zumindest mitgenommen, was du in Zukunft nie wieder machen würdest oder ganz anders machen würdest oder was dir einfach so nicht nochmal passieren könnte?
Ja, teils, teils. Zum Teil habe ich auch daraus mitgenommen, du kannst es nicht und du bist einfach schlecht und wie bist du auf die Idee gekommen, dein Haupt hier über überhaupt über die Grasnarbe zu erheben und es zu versuchen und bleib doch nächstes Mal einfach liegen.
Soll ich diese Art von Niederlagen kann ich nicht vorweisen, aber ich glaube, weil ich die Erwartung an mich selber vielleicht einfach nicht so hoch stecke wie du.
Okay. Komm, lass uns mal konkret werden. Erzähl mal von deiner ersten einschneidenden Niederlage.
Also meine erste einschneidende Niederlage war relativ am Beginn meiner schriftstellerischen Karriere habe ich ein Buch geghostet. Also ich war Ghostwriterin für das Buch von jemand anderem. Und das war so eine Art, oder was heißt so eine Art? Es war ein Freundschaftsdienst. Also ich habe das für eine Freundin gemacht, die einen Buchvertrag hatte. Und ich war da irgendwie sehr involviert drin. Und es stellte sich dann aber raus, dass sie das eigentlich in Wahrheit überhaupt nicht hinkriegt, dieses Buch dann auch tatsächlich zu schreiben. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich ghoste dir das und du bezahlst mich dafür. Und dann haben wir das so gemacht, aber weil ich doof war und weil wir so befreundet waren, haben wir das nie so richtig schriftlich fixiert, also vor allem die Frage nach dem Geld. Und es war auch einfach nur zwischen uns, also der Verlag der wusste darüber gar nichts, das war wirklich so eine heimliche Kiste, der Verlag wusste darüber gar nicht Bescheid, sondern es stand nur zwischen uns beiden. Und dann war das wahnsinnig viel Arbeit. Also es war richtig, richtig, richtig viel Arbeit. Also so, dass ich wirklich ziemlich einen Nervenzusammenbruch hingelegt habe dabei und und einfach fix und fertig war. Und dann erschien das Buch, beziehungsweise das Buch war fertig und dann habe ich gesagt, so, Buch ist jetzt fertig, wie sieht's aus mit meinem Geld? Und dann stellte sich raus, dass wir uns an vollkommen unterschiedliche Summen erinnerten. Also, und ich habe viel zu wenig Geld verlangt von vornherein eigentlich, aber sie hatte sich irgendwie mit noch weniger, sie erinnerte sich an noch weniger. Und das war dann ziemlich bitter. Und dann haben wir uns irgendwie so halb in der Mitte getroffen, aber es war richtig scheiße. Und dann wurde das Buch ziemlich erfolgreich und da habe ich gemerkt, dass es mich auch echt fertig gemacht hat zu sehen, dass sie diesen Erfolg einfährt und für mein Gefühl ich eigentlich die Arbeit gemacht habe, aber dafür überhaupt keine, also weder das Geld, mit dem ich gerechnet hatte, noch die Anerkennung, die mir hätte, also die mir nicht zustand, denn ich war nur in Anführungszeichen die Ghostwriterin, also ihr Name stand vorne drauf, aber da bin ich nicht gut mit klargekommen. Und deswegen habe ich danach auch nie wieder irgendeinen Ghostwriter-Job gemacht, weil ich gemerkt habe, ich kann das nicht. Ich kann dann nicht, wenn ich da so viel Arbeit investiere, kann ich nicht in die zweite Reihe treten und gut aushalten, dass jemand anderes mit dem Buch in der Talkshow sitzt und sich feiern lässt.
Oh mein Gott.
Geht einfach nicht. Und ich habe daraus gelernt, dass ich nie wieder also wenn Geschäfte mit Freunden machen, dann wirklich nur, wenn man sich vorher hinsitzt und wirklich alles ganz, ganz, ganz detailliert bespricht, vor allem das Finanzielle, weil das ist echt, das war das Ende der Freundschaft, ganz klar, und das würde ich nie wieder so machen. Also ich würde nie wieder ghostwriten, es sei denn wirklich, ich werde mit Millionen überhäuft, das wird nicht passieren. Und ich würde sowas nie wieder mit einer guten Freundin machen oder einem guten Freund. Wenn nicht vorher wirklich ganz, ganz klar alles abgesteckt ist, damit sowas nicht passiert. Das habe ich als große Niederlage empfunden.
Ich habe hier wirklich eine Anxiety Attack nach der anderen gehabt und immer noch, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob Marie-Isabel Matthews-Schlinzig, die uns dieses Thema auf die Mailbox gesprochen hat vor 2 Monaten, ob das war, was Marie-Isabel sich vorgestellt hat, dass ich hier so dermaßen gequält werde. Ich finde es gemein, vielleicht, dass du es ausgebreitet hast, denn die Freundin war ich und es war der erste Danowski. Und ich finde, wir sind eigentlich ganz gut da rausgekommen.
Genau.
Jetzt sag mal ganz, ganz ehrlich.
Ja, du schuldest mir noch richtig viel Geld.
Das sowieso. Alter, ey, ich bin komplett, ich wirklich ganz ehrlich, ich bin wirklich gerade, wow, darf ich mal ein paar Fragen dazu stellen?
Ja, das war schrecklich.
Die offen.
Ja, klar, ich kann aus Gründen nicht so.
Ja, okay,
nicht
also
so sehr
darüber, dass es Iris Berben ist und dass es ihre Autobiografie war, können wir nicht sprechen. Okay, gut. hat diese Freundin von dir danach nochmal ein erfolgreiches Buch schreiben können?
Sie hat es versucht, es war nicht ganz so erfolgreich.
Oh Mann, ey. Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es super, dass du aus der Niederlage was gelernt hast, aber das finde ich wirklich ist eigentlich so die, also sagen wir mal so, es gibt ja wirklich unterschiedliche Arten von Niederlagen. Ich finde, es gibt so Niederlagen, wo man halt merkt, man kann irgendwas nicht, was man sich vielleicht zugetraut hat. Es kann auch einfach sein, dass man einfach Pech hat, also dass einfach wirklich, dass man, dass eigentlich alles stimmt und dann ach, ich weiß auch nicht. Also ich habe zusammen studiert mit der, ich sag jetzt mal Schriftstellerin, weil ich glaube nicht, dass man sie als Schriftstellerin bezeichnen kann, mit der Schriftstellerin Tanja Dückers, die Anfang der 2000er Jahre ein, glaube ich, sehr gutes Buch über die über den Untergang, die Versenkung des Schiffes Wilhelm von Gustloff 1945 vor Danzig geschrieben hat. Und genau im gleichen Monat kam das Buch, das letzte wirklich viel beachtete und diskutierte Buch von Günter Grass im Krebsgang, wo es genau darum geht, raus. Und Tanja hatte damals dann wirklich, das war irgendwie ganz cool, sie hatte dann halt wirklich so im Spiegel Kulturteil auf dieser ersten vermischten Doppelseite war so ein kleines Interview, wirklich so 3 Fragen, so, ja, ist Ihnen jetzt klar, jetzt redet ja keiner über Ihr Buch und sie so, ja, Ja, wie fühlt sich das an? Wie ist das so? Ist richtig scheiße? Ja, ist richtig scheiße. Aber ihr Buch ist trotzdem gut? Ja. Also da wo man einfach sagen muss, okay, du hast alles gemacht, du hast dich dieser Geschichte gestellt, du hast recherchiert und so weiter und so fort und dann passiert dir sowas, also das würde ich jetzt mal unter Pech einfach, dass dann der letzte verbleibende, ja. Sorry Martin, deutsche Großschriftsteller irgendwie das gleiche Ding raushaut und alle darüber reden.
Beackert.
Aber deine Sache jetzt, das ist ja so eine Niederlage und das finde ich halt, das sind wirklich die allerschmerzhaftesten und die habe ich auch noch bis vor 2-3 Jahren gehabt. Bei mir war es tatsächlich auch so eine Kooperation, wo ich mich an einem Buchprojekt beteiligt habe und wo ich im Nachhinein auch sagen würde, das habe ich mir alles irgendwie anders vorgestellt, aber eben auch nicht gründlich genug besprochen. Also wenn man selber so, weißt du, so eine, wenn es so eine Persönlichkeits, eine Seite der eigenen Persönlichkeit ist, die in diese Niederlage führt, das ist schon schmerzhaft, oder? Das sind dann, genau.
Ja, klar.
Ja.
Nicht Nein gesagt, beziehungsweise und, proaktiv was angeboten.
Genau.
Und es dann nicht wirklich durchdacht. Also es war halt wirklich meine eigene und Naivität und auch Dämlichkeit, muss man leider echt sagen.
Mal irgendwie zu sagen, du ganz ehrlich, wir müssen jetzt mal offen nochmal darüber reden, das wird mir alles zu viel oder ich will das nicht oder was ist jetzt eigentlich und so weiter und so fort. Also, ja. Das ist so eine Sache, da hätte ich echt... Da hätte ich viele, viele, viele Nächte wachgelegen, muss ich sagen.
Du habe ich auch. Vor allem deswegen, weil ich parallel dazu eigentlich mein erstes eigenes Buch schreiben sollte. Das war so, so eine Art Interviewband.
Wir sind bedient. Ein ganz tolles Buch mit und Interviews und Protokollen.
Ja.
Und Protokollen.
Genau, mit Protokollen von Frauen
immer
in so Dienstleistungen.
Aktuell, ich verstehe nicht, warum das nicht jedes Jahr aufgelegt wird vom Dioner Verlag.
Vom Diana Verlag. Ja, super Buch. Ich war auch echt stolz drauf, aber das musste ich irgendwie parallel machen und ich hatte diese ganzen Interviews schon geführt, aber du weißt ja, wie das ist, man muss ja diese blöden Bänder transkribieren. Also, und das eben hatte ich noch nicht gemacht. Und es war klar, irgendwie in 4 Wochen muss ich das abgeben und ich habe hier aber noch 8 Gespräche von jeweils 2,5 Stunden nicht transkribiert hier rumliegen. Und dann habe ich für ein Schweinegeld habe ich so einen Transkribierservice.
Du hast deinen gesamten Vorschuss quasi eins zu eins.
Ja, was wirklich original 2/3 meines damaligen Vorschusses aufgebraucht hat, um das noch rechtzeitig fertig zu kriegen, damit ich mein Buch, und da habe ich auch was gelernt, ich wollte es halt unbedingt pünktlich abgeben, denn es war mein erstes Buch und damals wusste ich auch noch nicht, dass niemand außer dir und mir, Till, Bücher pünktlich
abgibt. Ja, wir freuen uns, wenn Leute sich melden und uns widersprechen.
Ja, und ich habe mich dabei wirklich...
So, ja, das hat bei mir auch wirklich bis zum 8. Buch gedauert, bis ich begriffen habe, dass man Bücher auch später abgeben kann.
Ja, ich hab's immer noch nicht so richtig verinnerlicht. Ich will aber auch nicht, weil das Deadlines haben ja schon auch eine wichtige Funktion so in meinem Leben. Aber egal. Ja, also es war schrecklich. Das heißt, ich habe mich einfach selber um wahnsinnig viel Geld gebracht und auch ein bisschen aus Feigheit Dinge klar anzusprechen. Ich habe mich um eine Freundschaft gebracht und hatte einen echt heftigen Ego-Knick.
Ja, du hast was draus gelernt, aber wie hast du dich
aber wie gesagt, ich habe was draus
geholt? Also wie lange hat
es so nicht nochmal passieren?
Hast du irgendwas getan? Konntest du irgendwas tun, um dich von dieser Niederlage zu erholen?
Nö, eigentlich nicht. Es hat lange gedauert, weil ich nachtragend bin. Also das war wirklich ein richtig tief sitzender Groll und ein Gefühl von Ungerechtigkeit und Ungerecht. Also mal völlig abgesehen von der Kohle, die ich auch gut hätte gebrauchen können. Ja, also ich bin wirklich eine sehr, sehr, sehr treue Freundin und es dauert lange, bis man auf meiner Shitlist landet. Aber wenn man einmal drauf ist, dann dauert es.
Okay,
also dann gibt es davon auch kein Zurück mehr. Dann würde ich wirklich.
Sag mal, und die, man kann dann wirklich nur die Zeit verstreichen lassen, oder? Also das ist schon auch so meine Erfahrung. Ich hatte so eine, also ich sag jetzt mal, ich rede jetzt mal nicht über das Buchprojekt, weil das mir jetzt auch irgendwie, da kriege ich schon wieder schlaflose Nächte. Aber ich hatte so eine Geschichte und das ist dann wirklich so albern, weil manchmal finde ich, das, was du jetzt erzählt hast, ist wirklich ja so ein Perfect Storm von von Niederlagen und von Verkettung von Sachen und von Unerfahrenheit und also auch wirklich auf hohem Niveau, nämlich zwei Bücher, letztendlich die ersten beiden Bücher, die du in deinem Leben geschrieben hast. Ein eigenes, was du dann den Transkribierservice schreiben lassen musstest zum Teil, und das andere, das du für irgendjemand anders, die deine Freundschaft nicht verdient hatte, wenn ich das hier mal sagen darf, geschrieben hast. Bei mir ist es auf niedrigerem Niveau eine Niederlage, an die ich mich erinnere, die aber auch wirklich mich so beschäftigt hat, dass ich echt... Also manchmal reichen bei mir auch so kleine Niederlagen, und das war wirklich, das war glaube ich vor 3 oder 4 Jahren so eine Lesung, die ich in Berlin vereinbart hatte und wo irgendwie auch von Anfang an so Persönlichkeitsschwächen von mir irgendwie angegriffen wurden. Also es ist ganz schön schwer, als Nicht-Bestseller-Autor und als nicht in Berlin lebender Autor Lesungen in Berlin zu bekommen, weil es halt in Berlin wahnsinnig viele Lesungen gibt und weil die Kulturinstitute und Buchhandlungen in Berlin noch weniger Kohle haben und so weiter und so fort. Und dann gab es so ein kleines Krimi-Festival oder im Rahmen von irgendeiner anderen Sache in Berlin, und dann hieß es also, da war ich also schon total, meine erste Schwäche war, dass ich unbedingt mal in Berlin lesen wollte und darum halt dann irgendwie auch nicht so richtig zugehört habe. Und am Ende dann erstmal habe ich ein sehr viel geringeres Honorar zugesagt, die Deutsche SchriftstellerInnen-Gewerkschaft sagt, dass man nicht unter 300 Euro lesen soll, weil es halt unterhalb dessen unprofessionell wird und für Menschen, die darauf angewiesen sind, davon zu leben, und viele AutorInnen leben von den Lesungen, dass man halt dadurch die wirtschaftlichen Perspektiven von Leuten kaputt macht, wenn man unter 300 Euro liest als professionelle AutorIn. Und ich habe also durchaus für weniger akzeptiert. Ich weiß nicht, ob es 150 oder 200 Euro waren, aber immer noch so, dass ich dachte, naja, du fährst ja nach Berlin. Dann stellte sich aber raus, dass sie, also für die völlig klar war, dass sie mir die Anreise nach Berlin nicht bezahlen, wodurch also dann nochmal ein Huni für den ICE obendrauf kam. Und dann war die Rede gewesen von einer Podiumsdiskussion am Sonntagabend, was ein sehr unbeliebter Leserabend ist, ehrlich gesagt, weil traditionell niemand am Sonntag, brauche ich dir nicht zu erklären. Und das habe ich also dann auch noch, da habe ich dann gedacht, naja, so eine Podiumsdiskussion ist ja schon witzig. Und dann verwandelt sich diese Podiumsdiskussion aber in einen Kurzgeschichten-Vorleseabend, wo ich dann also eine Kurzgeschichte vorlesen sollte und dafür aber nicht nochmal ein Honorar bekommen habe, weil es ja nun zusammen verhandelt war mit dem ersten und es ja auch eine Gelegenheit wäre, neue Arbeit zu workshoppen und mal so bla 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 bla. Und ehrlich gesagt hat mich das alles, ich hatte ein Wochenende in Berlin und es war das erste, mein Vater und seine Frau waren bei der Lesung, es war am Savigny-Platz, es war irgendwie ganz, ganz lustig für mich und letztendlich, ganz ehrlich, für mich war es zu dem Zeitpunkt nicht lebensverändernd, ob ich 150 Euro dafür noch mehr bekommen habe oder nicht. Aber allein, dass ich gemerkt habe, all das ist nur passiert, weil ich zu schüchtern bin, um vorher als erwachsener Mann mit 47, um vorher genau nachzufragen, weil ich irgendwie nicht Nein sagen kann, wenn es dann heißt, machst du auch noch eine Podiumsdiskussion, weil ich irgendwie eitel bin, oh ja, der Herr Schriftsteller liest in der Hauptstadt. Lauter diese Sachen, ja, alles irgendwie, wo, und das war echt eine Sache, es war wirklich lächerlich und es hat mich, ich habe es als tiefe existenzielle Niederlage empfunden. Und ich habe damals dann angefangen, das war mit ein Auslöser, ich habe 2-3 Jahre Tagebuch geführt und ich habe tatsächlich angefangen, das Tagebuch zu führen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich manchmal über solche Sachen so ärgere, dass ich diese Gefühle irgendwie aufschreiben muss. Und es hat dann das hat mir geholfen, diese Niederlage zu verarbeiten tatsächlich, dass ich dann nämlich ungefähr ein Jahr später, als ich diesen Ärger mit so einer Buchkooperation hatte, wo ich dann so ein bisschen so 80 Seiten zurückblättern konnte und gucken konnte, guck mal, und damals hast du dich so wahnsinnig geärgert über diese Lesung. Und wenn das jetzt hier vorbei ist, dann wirst du darauf auch zurückblicken. Also diese zu wissen, eines Tages ärgert man sich nicht mehr über diese Niederlage und es tut auch nicht mehr weh. Und es hat dann auch geholfen, dass ich mit Simone Buchholz, die ja, dass wir uns so ein bisschen darüber unterhalten konnten, weil sie schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht hatte. Aber also für mich hat so hilft dann eigentlich so Austausch und sowas wirklich. Also gerade so diese Selbsthassgefühle. Also für mich ist es halt eine richtige Niederlage, wenn es mit so einer Selbstablehnung einhergeht. Und das war halt wirklich so eine Sache, wo ich sitze dann halt da und ich vermute, dass es dir ähnlich ging. Und man guckt dann halt so zurück und denkt dann immer, guck mal, es gab den Punkt, da hättest du sagen können, nein, ich mach's doch nicht. Es gab den Punkt, da hättest du sagen können, lass mal aufschreiben. Es gab den Punkt, wo du hättest sagen können, ach so, ihr zahlt die Reise nicht, ja, dann kann ich es nicht leisten. Es gab 20 Punkte, wo man hätte sagen können, ach so, nee, aber jetzt ist es vorbei, jetzt musst du es durchziehen. Ach, schrecklich.
Ja, das stimmt. Aber so zum Beispiel sowas wie eine Lesung, wo dann keiner kommt, empfindest du das auch als Niederlage oder tut dir dann vor allem der Buchhändler oder die Buchhändlerin leid? Oder passiert dir sowas oder passiert dir sowas nicht?
Na doch, also ich habe zum Beispiel, was wirklich hart war, muss ich sagen, war, als ich ich habe mal in Karlsruhe aus meinem Roman Das Leben ist nur eine Phase lesen sollen. Und die Zugfahrt von Hamburg nach Karlsruhe dauert recht lange. Und weil ich Karlsruhe im Gegensatz zu vielen anderen Menschen sehr schön finde und sehr mag, hatte ich mir vorgenommen, schon so 2, 3, 4 Stunden vorher anzureisen. Und ich war also schon hinter Hannover, als mein Handy klingelt und die Buchhändlerin sagte, Herr Rether, wenn es Ihnen recht ist, ich würde gern absagen. Also wenn heute Abend 7 Leute kommen, haben wir Glück. Wir haben 3 Karten verkauft oder so. Und wo ich dann halt einfach zu ihr sagen musste, ganz ehrlich, meine Fahrkarte ist schon kontrolliert und ich sitze schon im Zug und und wo sie dann auch sofort so, also es schaukelte sich dann so hoch, dass sie dann, oh nein, 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 um Gottes Willen, ja, ich wollte sie nicht verunsichern. Nee, dann bleiben sie sitzen und so. Und dann ehrlich gesagt, also die Lesung ging dann abends, das war irgendwie auch ganz lustig und das war auch so eine wichtige Sache für mich, das erzähle ich gleich, was ich daraus gelernt habe. Aber ehrlich gesagt, dass diese Niederlage dann durch diese quälende Anreise mit Umsteigen in, ich weiß nicht mehr wo, keine Ahnung, Frankfurt oder so, und dann einfach noch 6 Stunden im Zug zu sitzen und zu wissen, man reist einfach in eine, an dem Abend war ein Champions League Spiel, es war Dienstagabend und es waren 38 Grad in Karlsruhe. Klar. Also man findet dann schon immer so Ausreden, aber na klar fühlt es sich an wie eine totale Niederlage. Aber das war schon auch so eine Sache, wo ich dann sagen muss, ja, also aus diesen Niederlagen, die so persönliche Dinge in einem zum Klingen bringen, habe ich immer nur gelernt, genau wie du, einfach nicht nochmal machen. Ja. Einfach gar nicht, also einfach sich für sich kategorisch entscheiden, das mache ich nicht. Du kannst und auch dann hoffentlich beim nächsten Mal zu wissen, du kannst das nicht. Du wirst das jetzt nicht machen. Nein, sag einfach nein. Moderation, ganz, ganz, ganz schlimmes Thema. Erzähle ich gleich von meiner schlimmsten Niederlage ever.
Das bin ich noch nie gefragt worden, aber würde mir auch Höllenangst einjagen. Siehst du, aber da zum Beispiel, also so inhaltliche Niederlagen, dass ich mir irgendwas vorgenommen habe und das dann nicht hingekriegt habe oder so, ist mir relativ selten passiert, weil ich immer schon vorher viel zu viel Schiss habe vor der Herausforderung. Deswegen.
Also ich wollte noch einen Satz zu der Lesung sagen. Was ich da halt gelernt habe, ist, dass man bei solchen Niederlagen, für die man selber nichts kann, weil das ist immer Zufall, das hat mit dir als Autor nichts, als Autorin nichts zu tun, wie viele Leute zu einer Lesung kommen. Aber das ist dann halt das Allerwichtigste, man darf sich selber, vor allem können halt die Leute, die dann da sind, können nichts dafür. Und ich habe es leider zu oft erlebt, wenn dann nur 20 Leute bei einer Lesung waren, nur in Anführungszeichen, und die eine Buchhändlerin hatte 40 erwartet oder so, dass dann Leute sagen, ist ja ein bisschen schade, dass wir nicht so viele sind heute Abend, und zwar bei der Begrüßung des Publikums.
Ja, großer Fehler.
Genau, das ist wirklich die eine Niederlage, die man sich und anderen einfach nicht eingestehen darf. Im Gegenteil, das ist einfach in dem Moment dann keine Niederlage. Und die fünf Leute, die da sitzen, von denen, ich habe das mal auf Sylt erlebt, wo ich dann die ganze Zeit in so einen großen Saal, wo normalerweise so Ildikó von Kürti und Ulf Poschardt und so Leute lesen. Und dieser Saal war mit so einer roten Kordel, mit so goldenen Anschlussstücken, wie in so einem zweitklassigen Luxushotel, war dieser Saal so abgesperrt. Und sie hatten einfach zwischen so zwei, wie in dieser Zach Galifianakis-Show, zwischen so zwei Topfpflanzen im Eingangsbereich neben den Toiletten meinen Tisch. Und ja, buchstäblich fünf Stühle aufgebaut, von denen zwei mit meinen Freundinnen Andrea und Katrin, die gerade zufällig auf Sylt Urlaub gemacht haben und die ich angerufen habe und gesagt habe, sorry, ganz ehrlich Leute, könnt ihr bitte heute Abend nach, ich weiß nicht, wie diese Orte auf Sylt heißen, es war irgendwas mit, ja, und egal.
Ist auch unübersichtliche
Insel. Aber du selbst dann, du musst einfach so tun, als wenn alles gut ist. Aber ich habe leider aus fachlichen Gründen verkackt. Trotzdem würde ich dich jetzt gerne, bevor ich von meiner aller, was, du hast ja sofort von deiner größten Niederlage erzählt, würde ich sagen, weil das stelle ich mir so, das Schlimme bei der Sache, bei dir ist ja auch, dass es sich über einen langen Zeitraum zieht. Und das ist wie so ein Slow-Motion-Zugunglück ist, wo man einfach gucken kann, wie immer noch ein Waggon und noch ein Waggon und noch ein Waggon da irgendwie rein donnert. Und du weißt ja, bevor nicht alles entgleist und ich völlig kaputt bin, hört es nicht auf.
Das stimmt. Ich habe noch eine große Niederlage, wo ich auch echt lang dran geknabbert habe und für die ich auch überhaupt nichts konnte. Also sozusagen, es ist, vielleicht kann man da auch nochmal die Abgrenzung zwischen Niederlage und Enttäuschung machen. Wenn ich habe eine große Enttäuschung erlebt, aber die Niederlage, die damit einherging, die habe ich mir wirklich selber beigefügt. Es war folgendes. Mein allererstes Benny-Mama-Buch, Große Ärsche auf kleinen Stühlen, sollte verfilmt werden. Und wie das so ist bei so Filmgeschichten, das dauert immer wahnsinnig lange alles, bis irgendwas konkret wird. Also es hat sich über Jahre gezogen und irgendwann hat jemand diese Filmrechte gekauft, nämlich echt eine große amerikanische Produktionsfirma. Und dann sollte es ein Kinofilm werden und dann irgendwann gab es eine bekannte Regisseurin, die das machen wollte. Und dann wurden Drehbücher geschrieben und verworfen und noch eins geschrieben und nochmal verändert. Und dann gab es dieses Drehbuch. Und dann wurde gecastet und es gab einen echt super prominenten Cast und das alles wurde immer, immer aufregender. Und ich war an nichts davon, war ich in irgendeiner Form inhaltlich beteiligt. Also ich habe das sozusagen immer nur so am Rande mitbekommen, aber mich natürlich wahnsinnig gefreut. Es ist natürlich super aufregend. Ich meine, wer wünscht sich das nicht, dass das eigene Buch zum Kinofilm wird, obwohl das Drehbuch am Ende mit meinem Buch wirklich echt überhaupt gar nichts mehr zu tun hatte. Aber das ist auch vollkommen wurscht.
Sexy und bodenständig.
Ja, da aus diesem Drehbuch stammt der Name für unseren schönen Podcast. Insofern ist doch noch was Gutes bei rumgekommen. Und dann stand für mich mehr oder weniger fest, okay, das ist jetzt wirklich kurz davor, dass das wirklich passiert. Die fangen an zu drehen und in dem Moment, wo sie wirklich drehen, hätte ich richtig viel Geld bekommen, weil die Filmrechte hatte ich noch, die lagen noch bei mir und nicht beim Verlag. Und in dem Moment, wo das wirklich Realität geworden wäre, wären einfach, ohne dass ich mich in irgendeiner Form dafür hätte anstrengen müssen, wäre einfach ein richtig geiler, fetter Betrag auf mein Konto gerauscht. Und genau diesen Betrag hatte ich mir so, dachte ich so, ja, das ist super, dann kann ich meine Zeit lang nicht journalistisch arbeiten, sondern dann schreibe ich meinen ersten richtigen Roman, also das Buch, das jetzt hoffentlich im Januar erscheint. Und dann muss ich nicht so viel Lohnarbeit machen. Und und alle, die damit zu tun hatten, haben gesagt, und es hing noch, also die Entscheidung darüber, ob es jetzt tatsächlich losgehen kann, weil alle standen in den Startlöchern, hing an einer Filmförderungsentscheidung. Aber da das schon so weit gediehen war, haben eigentlich waren alle davon ausgegangen, dass das klappt. Alle haben gesagt, ja, jetzt, also trink den Champagner noch nicht, aber stell ihn kalt, weil da kann im Grunde nichts mehr schiefgehen. Mhm. Das wird auf jeden Fall was.
Scheiße.
Und dann war irgendwie Weihnachten und du weißt ja, wie man so an Weihnachten Geld ausgeben kann. Und ich wusste einfach, okay, irgendwie, dann kam mein Geburtstag und ich wusste, okay, im Februar kommt diese Kohle, diese richtig fette Kohle. Und dann kam dieser Tag, wo irgendwie über diese zu fördernden Filme von der Filmförderung entschieden wurde. Und da stand aber meiner nicht drauf.
Oh Gott, scheiße.
Und ja, und dann rief die Produktionsfirma irgendwann mal so, oder ich habe da dann mal nachgefragt, was ist denn jetzt? Und die haben gesagt, ja, jetzt, also,
oh no, ey,
ja, ja, wir begraben das jetzt. Das wird jetzt halt nix. So, soweit die Enttäuschung, ja. Die Niederlage, die ich mir aber selber beigefügt habe, ist, dass ich war voll davon ausgegangen. Ich habe es erstens schon überall rum erzählt, total stolz, ja, irgendwie mein Buch wird verfilmt, es wird ein Kinofilm. Ich habe mich schon selber so imaginiert, wie ich auf irgendeiner Filmpremiere zwischen lauter großen deutschen Filmstars irgendwie als Schriftstellerin rumlaufe. Und wie einfach dieses Geld kommt und ich einfach in Ruhe jetzt mein großes Romanprojekt. Also ich habe mich schon richtig selber aufgepumpt und natürlich auch voll damit angegeben und mich in eine richtig üble Dispo-Schuldenkrise reinkonsumiert. Ja, und dann war eben Februar und diese Entscheidung fiel, dass eben doch nichts wird. Und ja, und dann kam halt nicht nur kein Geld, sondern ich musste halt auch überall erzählen, ja, wird jetzt doch nichts und so. Und ich musste richtig, richtig viel arbeiten, um irgendwie so den Cashflow wiederherzustellen. Und daraus habe ich gelernt, dass man erstens über sowas einfach die Klappe hält und zwar so lange, bis es wirklich passiert. Vorher geht man mit sowas nicht hausieren und erzählt nicht allen, was für eine, wie geil das ist. Und ja, und man gibt erst das Geld so richtig aus, wenn es auch wirklich auf dem Konto landet. Zumindest was so Filmprojekte betrifft, weil das ist einfach eine Branche, die noch irgendwie merkwürdiger ist als unsere, muss man mal ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch echt lange dran geknabbert. An den finanziellen ja, und auch ja, so ja, an den Ego-Folgen ja, dieser ich. Niederlage.
Ja, wobei du erinnerst ich sagen muss, dich, du hast dich ja wirklich sehr, ich finde, du hast dich sehr, sehr gut geschlagen und ich meine, ich fühle mich natürlich auch mitschuldig, weil ich in jedem Freundeskreis hat ja jeder irgendwie so eine bestimmte Funktion und ich bin halt eigentlich, ich bin ja eher so ein Anfeuerer und so ein zuversichtlicher Mensch und ich habe, glaube ich auch, ich gehörte definitiv zu den Leuten, oh wow, super und Mann, ach komm, mach dir keine Sorgen, das klappt schon und so. Also ich war definitiv nicht jemand, der zu dir gesagt hat, man soll den Tag nicht vor dem Abend.
Nee, das waren ja auch Leute, also nichts gegen deine nichts gegen deine Anfeuerung, aber das waren ja, ja Leute, die wirklich ja, ja, also damit ja, zu tun ja. hatten, die gesagt haben, das klappt auf jeden Fall. Also
aber die haben dann wenigstens hoffentlich auch, die haben ja genau die gleiche Niederlage dann erfahren sozusagen. Aber die haben natürlich pro Jahr 6 ja, von solchen klar, Eisen am Feuer und man hat dann so das Gefühl, denke ich, dass man das so once in a lifetime hat, oder?
Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Seitdem reagiere ich immer verhalten auf Verfilmungs. Wenn irgendwer sagt, mein Buch wird verfilmt, denke ich mal, ja, mal abwarten. Aber ja, und es dauert halt, also es ist ein wahnsinnig langwieriges Geschäft. Wann kommt denn jetzt hier Altes Land ins Kino? Ich meine, es ist ein Buch aus dem Jahr irgendwie was?
1892 gefühlt. Ja. Nein, ja. 2000. Ich lege mich jetzt fest und sage 2013.
Ja, irgendwie sowas. Ja, das muss man sich mal überlegen. 7 Jahre später und dieser wirklich Granaten-Bestseller.
Ja, wobei
ist noch nicht
das,
in den Kinos.
Ja, ja, stimmt. Ich weiß auch nicht, ey. So richtig verstehe ich ja sowieso nicht, warum Granaten-Bestseller verfilmt werden und nicht einfach mal irgendwas Neues gemacht wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe glücklicherweise noch nie, Was ich so grausam an deinen Sachen finde, ist, dass es sich so lange immer hinzieht dann ja auch tatsächlich auf der Art. Also meine beiden schlimmsten Niederlagen, also ich habe beruflicher Art, als ich Angela Wittmann als Kulturressortleiterin bei Brigitte vertreten habe, als sie in Elternzeit war, 2008, 2009, gab es wieder so eine Buchkooperation. Wir haben damals dann so Veranstaltungen mit Rowohlt oft zusammen gemacht. Und da war eigentlich immer so ein bisschen gewünscht, es wäre aber auch nicht nötig gewesen, dass es dann jemand von Brigitte moderiert. Und ich habe eine Lesung von Paul Auster in Hamburg moderiert. Auf Kampnagel. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, ja klar, das mache ich, weil ich 2-3 Jahre zuvor eine Lesung von T.C. Boyle und Jan-Josef Liefers in Altona moderiert hatte und das lief irgendwie total super. Ich weiß auch nicht, obwohl da alles irgendwie gegen mich lief eigentlich, weil am Anfang dann gleich T.C. Boyle meinte, nee, lass mal, also bevor wir jetzt hier Interview machen, ich mache immer erstmal so 20 Minuten so einen kleinen Monolog, damit die Leute, das wollen die einfach. Und er hat dann halt so in seinem Monolog einfach alles aus seinem Leben ever erzählt. Und ich saß halt so neben JJL, wie ich ihn nenne, auf der Bühne und habe halt die ganze Zeit einfach auf der Rückseite meiner Karteikarte neue Fragen mir ausgedacht. Und es lief irgendwie total gut. Und bei Paul Auster war es halt so, dass wir uns von Anfang an...
Warst du Fan? Sorry, dass ich kurz dazwischen frage. Warst du Paul Auster Fan?
Naja, das ist, glaube ich, so ein bisschen von meiner Seite her das Problem. Ich war in den 90er Jahren absoluter Mega-Fan und bin dann sehr hart ausgestiegen Ende der 90er und war also da, obwohl ich die Sachen zum Teil immer noch gelesen habe, war halt überhaupt kein Fan mehr und mir ging diese Masche total auf die Nerven. Aber ich hatte halt den ganzen Scheiß drauf. Also ich kannte seine Bücher, aber ich hatte definitiv keine emotionale Begeisterung bei der Sache. Und dann aber eben auch nicht die Professionalität, um die irgendwie, glaube ich, so zu erzeugen. Ich weiß es auch nicht genau. Aber es war auch wirklich so ein Moment, also so hinter der Bühne, als man einander vorgestellt wurde. Es war noch ein Schauspieler dabei und so. Wo man so richtig gemerkt hat, es war auch sofort so, dass er mich irgendwie nicht mochte. Und es war also, das war für mich schon mal schwierig, weil ich eher so jemand bin, ist eher so meine Prägung, dass ich immer erstmal so um die Zuneigung von Menschen buhle, um mich dann von ihnen abzuwenden. Und da bekam ich halt gar nicht erst die Gelegenheit. Und auf der Bühne war es dann so, dass er auch gleich auf meine erste Frage sozusagen, krieg's leider nicht mehr so ganz zusammen. Also er hat halt so total, man hat halt sofort gemerkt, so ein Abend hat ja dann immer so eine Architektur und so eine Dramaturgie. Und da war es einfach so, dass er so gemerkt hat,
dass du kein Fan
bist. Nee, das meine ich gar nicht. Ich glaube, dass das wäre ihm völlig egal gewesen. Aber er hat irgendwie gemerkt, er kann einen Effekt auch beim Publikum erzielen, weil im Publikum saßen natürlich nur so totale Superfans, was ich auch verstehen kann, wenn er sozusagen sich mit dem Publikum gegen mich verbündet. Oh, und er hat dann halt eigentlich von Anfang an, er hat immer so ganz einsilbig und so ein bisschen schnippisch auf meine Fragen reagiert.
Du Armer.
Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich war halt einfach auch nicht professionell genug. Ich hätte halt einfach noch netter sein müssen und noch mehr das und noch mehr das. Und stattdessen musste ich mich wirklich so ein bisschen aufbäumen und irgendwie so dranbleiben. Und ich habe dann schon auch gemerkt, so nach einem Drittel der Zeit, dass das Publikum immer, wenn ich wieder eine Frage gestellt habe, schon so gestöhnt hat. Und da saßen wirklich 1500 Leute. Und es gab wirklich so einen Moment, so im vorletzten Drittel der Lesung, wo er dann mich einfach nur auch nach irgendeiner Frage, die jetzt auch nicht weiter irgendwie abwegig war. Also ich habe ihn nicht gefragt, weiß ich auch nicht, ob er seine Unterhosen links oder rechts rum trägt, sondern es hatte alles schon mit seinem Buch zu tun. aber wo er mich dann auch nur so angeguckt hat, so nach dem Motto, ach ja, wirklich, ist es ein Ernst? Oh, es hat ein Geräusch gemacht. Und aus dem Publikum auch schon wirklich so, oh ey. Oh Gott, und es war echt so ein Moment, wo ich wirklich so dachte, okay, Till, du hast jetzt die Alternative, aufzustehen und zu gehen und zu sagen, dein Leben wird nicht anders verlaufen. Du wirst halt immer der Typ sein, aber es werden nicht viele Leute wissen, vielleicht 2000 Leute, egal. Oder du bleibst jetzt hier sitzen und bringst es irgendwie noch über die Runden. Und dann bin ich am Ende. Es war dann auch wirklich so, dass er hat dann dem Schauspieler so eine Flasche Whisky überreicht. Aus Dank für die tolle Lesung. Und ich habe mich am Ende, Alena, am Bücherstand angestellt, um mir das erste Buch von Paul Auster, was ich gelesen habe, The Music of Chance, Anfang der von 1992, um mir das Buch von ihm signieren zu lassen.
Boah, du hast ja wirklich die volle Packung abgeholt.
Oh. Ich habe mich eine halbe Stunde dort angestellt. Es waren ganz viele Kindergarteneltern da, die halt Bock darauf hatten, weil ich irgendwie 8 Freikarten hatte. Maike Rasch war da und haben alle dann auch danach nur so auf den Fußboden geguckt, als ich rauskam. Und dann bin ich auf Einladung der Buchhandlung Heimann und der damaligen Pressechefin von Rowohlt, die das kommentiert hat mit: Das war ein interessanter Abend, danke, Herr Rether. mit denen bin ich dann noch ins Gallo Nero in Winterhude gegangen mit Paul Auster und habe noch 2 Stunden mit dem Mann am Tisch gesessen, habe einfach gedacht, Till, du ziehst dir das jetzt wirklich, du hast nicht nur ihm geholfen, das Messer am Schaft, hast noch mit zwischen deine Rippen geführt, du lässt es jetzt einfach auch noch stecken und du fährst jetzt mit dem Taxi mit der Frau von Rowohlt, die wirklich nicht mehr weiß, was sie zu dir sagen soll, quer durch die Stadt und drehst das Messer noch bis nachts um 00:30.
Aber wusste er beim Signieren deinen Namen noch oder hat er nochmal nachgefragt?
Also ich kann es gerne bei Gelegenheit mal zeigen. Er hat wirklich einfach nur, ich weiß nicht, wie andere Signaturen aussehen, aber er hat in meinem Buch von ihm, er hat wirklich, ich zeig das jetzt hier hoch, er hat wirklich einfach so eine Schlangenlinie da irgendwie so, einfach so ein Gekritzel. Und ja, der Mann hatte einfach eine Aversion gegen mich und ganz ehrlich, es hat natürlich in mir, das ist schon interessant, weil es hat in mir natürlich verursacht, ja, und er hat zu Recht eine Aversion gegen mich, weil ich bin irgendwie auch scheiße. Und dann habe ich aber gedacht, und du bist so scheiße, dass du das jetzt einfach bis zum Ende dir auch noch reinziehst. Das geschieht dir gerade recht. Und irgendwie war es dann aber auch am Ende so schlimm, dass es dann schon wieder okay war.
Ich finde das total groß, dass du da noch mitgegangen bist. Und finde ich total
Nein,
das super.
War krank. Ach,
und wie lange hast du gebraucht? Also es gibt auch so Momente in meinem Leben, an die ich mit so viel Scham zurückdenke, dass ich sofort so diesen Stich im Magen spüre und sofort sterben möchte. Wie lange danach hast du noch daran gedacht und dieses Magengefühl gehabt? Oder hast du das nicht so?
Das war Ende 2008 oder Anfang 2009. Anfang 2009, glaube ich. Ich würde sagen, dass ich dieses Magengefühl jetzt wirklich ungelogen bis 2015 oder so hatte.
2015, ja, verstehe ich sofort.
Als sein Buch 4321 erschien und überall verrissen wurde, fing es langsam an, besser zu werden. Und ich freue mich immer sehr über große Texte über Paul Auster, wo so richtig das ist jetzt total gemein, mir völlig wurscht, was mit Paul Auster ist. Und ich habe es dann 2011, das war wirklich richtig schlimm, da waren Stefan Bartels und ich in der NDR Talkshow mit Hubertus Meyer Wohlfahrt. Oh Gott, ich weiß wirklich nicht mehr, wie der heißt. Wie heißt der?
Das weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Ich hatte nur Augen für euch. Das war mir, ich hab's vergessen.
Und hier Barbara Schöneberger. Und das war halt so eine Sache. Stefan, die wollten, dass Stefan da auftritt, weil er irgendwie vor der Kamera fanden, irgendwie, dass er der bessere Typ ist und so weiter. Und ich so, wow, no probi. Haut rein. Und Stefan aber so, ja, aber nicht ohne meinen Tilly. Und dann musste ich da so in der zweiten Reihe sitzen und ich hatte wirklich 39 Fieber und war total crank, aber irgendwie wollte ich Stefan nicht im Stich lassen. Und wir haben da so dermaßen spektakulär verkackt, Und es ist uns dann halt auch direkt nach der Sendung erzählt worden. Also Hubertus Müller-Wohlfahrt hat uns dann wirklich auch zusammengefaltet, während die anderen dann da Würstchen mit Kartoffelsalat gegessen haben. Und die Pressefrau vom damaligen Verlag hat wirklich auf der ganzen Rückfahrt im Auto praktisch kein Wort zu uns gesagt.
Ihr habt dann null verpackt. Die haben euch dusselige Fragen gestellt.
Ja, aber das war doch klar, das weißt ja. du doch, da musst du doch mit spielen, das ist dir doch klar, das ist doch logisch. Also das war einfach unser Verhalten, war sicherlich auch nicht professionell. Manche Leute haben es auch total gefeiert. Also ich hatte auch irgendwie ein, zwei Freunde, die gesagt haben, das war ja so geil, ey, wie ihr einfach nicht geantwortet habt und so. Aber ich meine, das ist ja nun nicht hart, aber fair, sondern es ist halt irgendwie eine Sache, wo man sagen muss, naja, jedenfalls, das war schon so, dass ich da wirklich am nächsten Morgen mit einem körperlichen Schamgefühl aufgewacht bin, wie ich es, also das war wirklich, weil du halt einfach, und es ist ja so, wenn du weißt es ja selber, ich meine von Wer wird Millionär, es ist halt wirklich, also die NDR Talkshow sieht in jeder. Hamburg, auch wenn niemand es zugeben will, irgendwie jeder.
Ja.
Oder die, es ist wirklich dann so, also es ist wirklich, und ich meine, mein Vater und seine Frau sind angerufen worden von Freunden, die gesagt haben, wir haben Till gesehen, eine Frechheit, wie die sich da hingesetzt haben und nichts gesagt haben. Oh, so kann man sich doch nicht aufführen, wenn man die Ehre hat, ins Fernsehen eingeladen zu werden. Und es war einfach, also es war wirklich, ja. Und das sind so eine Sachen, wo ich aber auch dann gedacht habe, Till, das war einfach, das ist so schwierig, weil weißt du, ich habe tierische Angst davor gehabt und ich bin halt als Brigitte-Kolumnist und dann auch als als so Autor von Dossierartikeln. Mhm. Ich bin vorher schon drei, vier Mal im Fernsehen gewesen und es ist irgendwie immer gut, da hatte ich wahnsinnige Angst und habe genau das erwartet. Und bin dann aber hingegangen, weil ich mich irgendwie geschämt habe, abzusagen oder weil ich immer so denke, du musst es machen. Und dann war es aber eigentlich total okay und zum Teil sogar gut. Und hier war es halt so, dass ich dann dachte, na, ich krieg das dann schon irgendwie hin. Bisher läuft es ja immer, es ist immer gelaufen. Und dann war es halt total schrecklich. Und ich finde das halt bei vielen Sachen so schwierig. Du weißt es einfach nicht, ob es okay wird oder ob es eine Niederlage ist. Man muss dann halt einen Weg finden, damit umzugehen. Und ich glaube schon, dass da der Weg gewesen wäre, ja, zu wissen, dass man das Beste geben kann, was man halt geben kann. Und das war an dem Abend NDR Talkshow einfach definitiv auch nicht möglich. Es fing schon damit an, dass vorher auch keiner mit uns geredet und irgendwie mal Hallo gesagt hat oder so. Also die haben sich dann auch, die Moderatoren haben sich in diesem Green Room echt nur mit den Promis unterhalten, die sie halt kannten. Und Stefan und ich saßen da irgendwie so, die Peak 7.
Sie haben auch ganz offensichtlich, und das merkte man an den Fragen, euer Buch nicht mal angelesen. Also sie wussten wirklich eigentlich in Wahrheit gar nicht, worum es geht. So richtig, oder?
Ist ja auch okay, wenn sie es gewusst hätten, hätten sie uns ja auch nicht eingeladen, weil es überhaupt
naja,
kein Talkshow-Material
aber
das,
ich meine, das ist ja dann auch der Job des Moderators, dass man die Leute irgendwie, gerade die jetzt nicht so jeden Tag in der Glotze sind und daran gewöhnt sind, sowas dann irgendwie rumzureißen, dass man denen eine Brücke baut und die nicht auflaufen lässt. Also,
naja, und dass du halt zumindest vorher mal nett zu ihnen bist und mal guten Tag sagst und sich mit ihnen unterhältst oder so, also so wie das normalerweise überall passiert. Ja, und ich bin auch kein Medienprofi. Schon als Barbara Schöneberger mich dann als Tim Redner angesprochen hat, da ist dann halt echt so eine kurze Schrecksekunde, wo du überlegst, ich kann jetzt hier nicht sagen, ich heiße nicht Tim, weil das passt irgendwie nicht in die Tonalität dieser Sendung, aber du bist dann halt einfach für den Rest des Abends Tim.
Ja, und wenn du es beim ersten Mal nicht korrigiert hast, kannst du es nicht nach dem zehnten Mal machen.
Ganz genau. Aber das ist finde ich, eine schwierige Niederlage, weil ich nach wie vor nicht weiß, ich war dann danach, es hat dann echt viele Jahre gedauert, nämlich wirklich 8 Jahre, bis ich mich getraut habe oder bis ich auch Lust hatte, nochmal auf so eine Einladung irgendwie zu antworten. Weiß man halt vorher nicht. Das ist so eine Situation, die man nicht kontrollieren kann. Und das finde ich halt so an diesem Autorinnenleben und an dem Schreiben finde ich es schon schwierig. Und es hat ja auch mit der Arbeit zu tun, also beim Schreiben selbst. Also wie jedes Kapitel, du begibst dich immer in so eine Situation, wo du eigentlich nicht genau weißt. Wenn ich es hinkriege, ist alles gut. Aber wenn ich es nicht hinkriege, ist richtig scheiße. Und Das ist für mich eigentlich so das Schwierige am Ende des Tages, das irgendwie auseinanderzuhalten. Ja. Und da habe ich keine Möglichkeit. Du?
Du meinst es ganz konkret beim Schreiben?
Lass uns mal kurz nochmal über das Schreiben sprechen. Ja, weil das ist ja schon auch so eine Sache. Also ich habe da auch oft das Gefühl, gescheitert zu sein an meinen eigenen Ansprüchen und vielleicht auch an dem, was andere sich vorgestellt haben. Rowohlt hat sich, glaube ich, viel mehr versprochen vom ersten Danowski, aber haben nie mir da irgendwie die Schuld gegeben oder so. Aber natürlich ist es irgendwie auch eine Niederlage. Man kann das dann nicht so richtig kontrollieren oder so. Aber beim zweiten habe ich dann schon so gedacht, naja, was mache ich denn jetzt? Also sich dann davon zum Beispiel wieder frei zu machen. Ja, also ich finde es einfach, also ich versuche jetzt halt.
Ja, aber wie oft empfindest du wirklich sozusagen beim Schreiben selber inhaltlich eine Niederlage? Also hast du wirklich beim Schreiben ganz oft das Gefühl, dass du kriegst es nicht so hin, wie du es dir vorgestellt hast?
Ja.
Immer?
Ja, ja. Nee, aber schon relativ oft, dass ich dann so denke, das ist jetzt noch nicht das, was ich mir vorstelle, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Aber ich mache dann so entweder einen Gedanken oder sogar tatsächlich so eine Art Fähnchen daran, dass ich da halt einfach nochmal zurückkehren und gucken muss, dass ich es beim zweiten Mal von 80% auf 100% oder von noch häufiger, ehrlich gesagt, von 60% auf 80% heben kann. Das Gefühl habe ich schon relativ oft. Du nicht? Fragte er beklommen.
Doch, klar. Aber das ist, aber vielleicht nicht so konkret an einzelnen Stellen abzulesen, sondern halt so eine grundsätzliche Enttäuschung über meine eigene Beschränktheit. Also, ich habe schon das Gefühl sozusagen, dass ich schon ungefähr das hinkriege, was ich mir so vorstelle, weil ich mir gar nicht erst so was Aufregendes vorstelle, weil ich von vornherein weiß, dass ich das aber nicht kann. Insofern ist der Raum für Niederlagen oder das Gefühl von Niederlagen dann nicht so groß. Ich hänge meine Latte einfach nicht so besonders hoch.
Das weiß ich gar nicht, ob ich das tue. Ich glaube, ich denke vielleicht auch, dass ich dadurch, dass ich ja vom Tempo her schneller schreibe, dass es dann manchmal einfach so ist, dass ich mich schnell mit was, ich nehme mir dann halt, ich habe das Gefühl, dass du oder wenn ich dich so beim Schreiben dann so miterlebe, dass du dir vielleicht mehr Zeit dafür lässt, in dem Moment wirklich darüber nachzudenken, wie man es vielleicht noch besser machen könnte, während ich, glaube ich, oft so Sachen hinschreibe, wo ich dann denke, ach ja, jetzt aber
mach erst mal
weiter, nix. Ich finde es aber schon interessant, also weil das, was du hier sagst, mit Latte nicht so hochhängen oder so, also das ist so eine Sache, die ich total wichtig finde beim Schreiben, das merke ich jetzt eigentlich erst so bewusst, also wie cool das irgendwie ist, wenn man so seine Grenzen kennt und akzeptiert. Ja,
weiß ich gar nicht, ob das so cool ist und ob es so klug ist. Ja.
Aber ich habe jetzt, also ich habe ein konkretes Beispiel, ich habe gerade dieses nee, sag du erstmal, warum glaubst du, dass es nicht so cool und so klug ist? Ich glaube, dass ich habe, für mich ist es so voll die Erkenntnis gerade bei mir.
Weiß nicht, weil, ja, aber so in diesem ganzen, wenn man so jetzt so vom inneren Motivationsguru ausgeht, müsste man auch immer denken, ja, du musst an dich glauben und du kannst alles schaffen und irgendwie nimm dir mal was vor, was dich richtig vielleicht ein bisschen überfordert und herausfordert und wer weiß, vielleicht schaffst du es ja doch.
Ja, ich glaube, dass man eher einen inneren Motivationsguru finden muss, der zu einem sagt, hier ist genau dein Sweet Spot, das ist genau der Punkt, wo du ein bisschen mehr kannst als andere und es fällt dir auch nicht, es geht nicht von selbst, aber du kannst es mit dem Aufwand herstellen, der für dich noch realistisch ist. Okay, ich sag mal was Konkretes. Ja. Ich habe am Wochenende dieses Buch gelesen, was auf Twitter, also von Sarah Berger, Vorhang auf, diese Sarah Berger, die als Sarah Süßmilch auf Facebook und Milchhonig auf Twitter lange auch so autofiktionale Sachen geschrieben hat und so weiter. Und das ist und letztendlich ist ja nun auch so, dass ich habe gerade so ein 120 Buchseiten langen Essay über Depression oder einfach nur Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, was aber auch zum Teil sehr nah an mein Leben rangeht, was irgendwie auch so ein autofiktionaler Text auf eine Art ist. Und ich beschäftige mich ja mit dieser Form, aber dieses Buch von Sarah Berger oder diese Texte sind so, Für mich war das total interessant, weil ich so gedacht, weil ich dann das so lese. Und also sie beschäftigt sich auf eine Art mit Körperlichkeit und mit Sexualität und mit Begehren und kommt und erzählt daran aber ganz viele Sachen, die gesellschaftlich interessant sind, die irgendwie ästhetisch spannend sind und so weiter und so fort. Und wo ich dann so denke, ja, vor 20 Jahren hätte ich, glaube ich, gedacht, oh Mann, ey, sowas kannst du nie, sowas wirst du nie schaffen, das ist so toll. Und jetzt habe ich irgendwie dann so gedacht, das ist total cool für mich, weil ich dieses Buch mir so zeigt, wo meine Grenze zum Beispiel als Autor ist. Also wo ich einfach begrenzt bin, aber ich empfinde es nicht als beschränkt. Ich weiß einfach, ich könnte zum Beispiel über die Körperlichkeit einer autofiktionalen Figur nicht so schreiben, wie diese Erzählerin in dem Buch über Geschlechtsteile und alles Mögliche spricht. Aber irgendwie denke ich dann halt, ja, und dann muss ich aber halt versuchen, das nicht ist, für mich ist es keine Niederlage, dass ich das nicht kann, sondern ich will dann versuchen, diese Intensität herzustellen innerhalb der Grenzen, die ich habe und die ich aber wahrnehme. Mhm. Und das wäre für mich früher eine Niederlage gewesen und heute empfinde ich diese Begrenztheit eher dann als Aufforderung innerhalb dessen, was ich halt kann, mich irgendwie richtig anzustrengen. Und das, was du jetzt gesagt hast mit dem Motivationsguru, mir halt innerhalb dieser Grenzen das zu sagen. Aber ich sehe inzwischen halt schon auch sehr klar, ich glaube, es ist dann das Gegenteil von einer Niederlage halt, das anzuerkennen. Mhm. Und es ist eher, wäre für mich eher, glaube ich, eine Riesenniederlage, wenn ich jetzt ein 120 Seiten Essay über meinen Penis schreiben würde und alle Leute sagen würden, Till, ja, ich habe dein Buch erhalten, es war ein interessanter Abend. Danke für diesen interessanten Abend.
Ja, aber letztlich, du hättest es dich getraut. Da gehen bei aber mir einfach vorher schon alle Tore runter.
Das ist aber super. Ja,
dem setze ich mich, dieser Niederlage setze ich mich gar nicht erst aus.
Ja, aber das feiere ich, genau das feiere ich. Ah. Das finde ich richtig.
Ja, aber manchmal muss man auch ein bisschen was riskieren, oder? Meinst du nicht?
Naja, aber du unterschätzt dich da jetzt auch gerade, ehrlich gesagt, finde ich. Oder du hast schon wieder vergessen, was du in den letzten 2 Jahren gemacht hast. Ich meine, du hast irgendwie einen historischen Roman, der in letztendlich 3, 4 entscheidenden Epochen des 20. und 21. Jahrhunderts spielt, aus dem Boden gestampft und hast dich da ganz viele Sachen, also das hast du jetzt vielleicht schon wieder vergessen, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass du so die bequeme Autorin bist, die gesagt hat, naja, jetzt kann ich auch noch ein 7. und ein 8. Benny-Mama-Buch schreiben oder so, verstehst du?
Ja, gut, okay, lass mir jetzt dabei. Ich will.
Oh, Alina kann kein Lob
annehmen.
Nein,
kann ich nicht.
Ist okay.
Weißt du, was ich auch als Niederlage empfinde? Dass ich zum Beispiel, was heißt Niederlage? Was so Output betrifft, höre ich auf, mich so mit deinem Output zu vergleichen, weil du, glaube ich, wirklich ein anderes Arbeitspensum wuppen kannst und vielleicht auch musst, aber vor allem kannst. Ich habe noch nie eine Kurzgeschichte geschrieben. Und das empfinde ich zum Beispiel als Niederlage.
Aber du hattest ja auch A, noch nie Bock und hast ja auch nur dich noch nie hingesetzt und hast
ja, klar, geschrieben. Natürlich. Aber auch weil mir noch nie eine eingefallen ist. Und manchmal bin ich.
Das war das Schöne manchmal, an der Kurzgeschichte, dass man keine Idee braucht. Entschuldigung.
Ja, das sagst du so, weil du immer eine hast. Aber das Ausmaß von Output, das andere Leute produzieren in unterschiedlichen Genres und die Sachen so ausprobieren und damit zu irgendwelchen, Festivals gehen und sowas, das ist alles, das kriege ich alles einfach nicht aus mir raus. Ich spüre eine inhaltliche Begrenzung, aber ich spüre auch in mir eine mengenmäßige Begrenzung. Ich kann auch immer nur eine Sache gleichzeitig tun. Ich kann schlecht 2 Sachen parallel machen.
Ja, aber ich meine, das ist halt irgendwie gerade, das ist, glaube ich, genau diese so eine ganz ähnliche Sache, dass halt die, ob man was als Niederlage ich würde halt nur da, war, was ist da eine Niederlage? Also es ist doch, das sind doch deine eigenen von dir definierten Parameter.
Ja, aber es ist eine Niederlage vor mir selber.
Ich könnte zum Beispiel definitiv nicht diesen historischen Rahmen abbilden und bedienen mit dieser Souveränität, wie du das in deinem Erstlingsroman gemacht hast. Da will ich doch mal ausreden. Ich mach's und tatsächlich hätte ich auch, glaube ich, vor 5 bis 10 Jahren gesagt, das müsste ich doch mal, das, sowas müsste man doch, also verstehst du? Aber jetzt, ich würde sagen, nee, das kann ich halt nicht, das mache ich nicht, das bin ich auch nicht. Also ist das dann auch für mich keine, eine Niederlage wäre es, wenn ich es versuchen würde und weil es, glaube ich, für alle Beteiligten irgendwie peinlich wäre. Und ganz ehrlich, das finde ich jetzt wirklich fast selbstquälerisch, dass du ausgerechnet die Kurzgeschichte, die unbeliebteste Literaturgattung in aller Zeiten im deutschsprachigen Raum.
Wieso ist es die unbeliebteste Literaturgattung?
Weil niemand in Deutschland liest Kurzgeschichten oder...
Ja, aber es ist eine besondere Kunstform, die mir nicht gegeben ist.
Weil du es noch nie versucht hast.
Ja, aber siehst du, da sind wir doch wieder beim Anfang, weil ich, spüre, dass ich daran scheitere und es deswegen gar nicht erst probiere.
Okay.
Okay, wir drehen uns im Kreis. Sag mal, was ist eigentlich mit unserer, soll ich eigentlich neue Sexy- und Bodenständig-Tassen bestellen oder soll ich es lassen?
Nee, pass mal auf. Also immer gerne, weil ich glaube, es ist einfach schön, wenn es die gibt im Universum.
Ja.
Nächste Niederlage, nachdem ich heute Morgen bereits festgestellt habe, dass ich meinen Büroschlüssel, wo meine Podcast-Ausrüstung, also das zumindest das Mikrofon, nämlich im Büro ist, vergessen und verloren, irgendwo woanders vergessen habe, in Schleswig-Holstein, und einen Schlüssel auftreiben musste, habe ich als nächstes festgestellt, dass ich im Laufe des Sommers die PIN unserer Mailbox vergessen habe und bei dem Versuch, sie zu rekonstruieren, jetzt auf die sogenannte PUK-Nummer angewiesen bin. Und jetzt erstmal die entsprechende Plastikkarte, wo die PUK-Nummer drauf ist. Und ich muss mich bei wirklich allen Menschen, die möglicherweise im Sommer angerufen haben, währenddessen ich die Karte halt nicht benutzt habe, entschuldigen, dass ich diese Niederlage uns allen zugefügt habe. Und es heißt jetzt einfach mal Daumen drücken für nächste Woche. Und bitte sag auch nicht die Nummer, damit nicht jetzt noch mehr Menschen auf dieser Nummer anrufen.
Wahrscheinlich hat überhaupt niemand angerufen. Aber dann ab nächste Mal.
Es kann gut sein. Aber es steht, also mein Handy zeigt an, dass ich die PUK-Nummer finden oder mich an meinen Mobilfunkanbieter wenden soll. Also ich muss dann zu Aldi gehen und an der Kasse sagen, können Sie mir helfen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es war alles so hoffnungsvoll. Der Podcast endete so hoffnungsvoll, indem wir uns gegenseitig noch so gelobt haben, bis du angefangen hast, über Kurzgeschichten zu reden, was wirklich keine Sau interessiert. Und dann noch mich zu demütigen, dass ich unsere Mailbox kaputt gemacht habe.
Ja, siehst du, das ist die Niederlage, die ich uns beiden jetzt beigefügt habe.
Lauter Live-Niederlagen. Oh, toll.
Scheißendreck. Na gut, du.
Ich finde es toll. Ich freue mich, dass wir jetzt weitermachen, und für mich ist es jetzt wahnsinnig spannend, weil ich habe gerade während wir hier uns unterhalten haben, hab ich gesehen, dass auf meinem Computer ein Mail da aufflitzte, nämlich, dass die Coverentwürfe für den 6. Danowski da sind, und du weißt, dass auch das ein Moment ist, wo man als Autor, Autorin wirklich ein Business as usual und Niederlage irgendwie balanciert.
Das stimmt. Till, ich drück dir an dieser Stelle alle Daumen.
Ja.
Dass du wieder ein schönes Cover bekommst. Alle deine Danowskis haben schöne Cover. Da kann
wir wollen
ja
eine neue Coverlinie jetzt begründen.
Ach, das wird super. Das wird super.
Meinst du, ich kann das ganze Geld schon ausgeben, was damit nicht verbunden ist?
Ja, unbedingt, ey. Unbedingt. Knall die Kohlen raus,
schön,
mein Lieber. Hast es dir verdient.
Ja, vielen Dank an Marie-Isabel Matthews-Schlinzig für dieses herrliche Thema. Und wir haben noch ein anderes Thema, was ich mir notiert habe, über das wir nächste Woche sprechen. Ich bin einfach noch nicht wieder richtig im Herbstmodus. Sorry.
Das kommt ja von ganz allein, zum Glück.
Alles Gute.